Joybuy macht ernst und viele E-Commerce- und Sales-Verantwortliche werden gerade nervös, denn Joybuy tritt auf das Preisgaspedal und in der Kombination von Amazons Preisstrategie, sprich dem günstigsten Preis im Markt des Wettbewerbs zu folgen und dieser Idee von Joybuy günstiger sein zu wollen als Amazon. Das ist natürlich in der Kombination eine Mischung wie Nitro und Glycerin mit Blick auf die Online-Streetpreise. Und mich viele E-Commerce- und Sales-Verantwortliche macht das gerade nervös. Viele stellen fest, dass die Preise unter Druck sind und sie haben berechtigt auch Angst davor, vor dem Gespräch mit Einkäufern und vor Crap-Out mit Amazon. Ich will das Ganze, die Situation mit, rund um Joybuy, hier in der Folge einmal einordnen, damit du daraus deine Strategie ableiten kannst, ein paar Vor- und Nachteile aus dieser Situation erkennen kannst und auch Ideen dazu bekommst, wenn du darüber entscheiden sollst, möchtest du Joybuy überhaupt beliefern oder nicht. Und jetzt geht's los, jetzt kommt das Intro. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendoren. Mein Name ist Frank Holzweisig und diese Woche geht es um das Thema Joybuy mischt den Markt auf. Eine Einordnung. Ich wurde in den letzten zwei Wochen von drei verschiedenen Marken auf das Thema Joybuy angesprochen und jeweils nicht mit, sehr, sehr positiven Blick auf Joybuy, sondern verängstigt, weil bei zweien davon ist es so, dass sie Joybuy gar nicht beliefern, dass aber Artikel auf Joybuy liegen und dass die extrem günstig angeboten werden. Und daraus entsteht natürlich eine Angst, dass dieses Gaspedal, was ich vorher im Intro schon beschrieben habe, dass das durchgetreten wird. Und wenn man sich Amazons Preisstrategie anguckt, das heißt, dem Preis zu folgen, in der Kombination mit einem neuen Marktteilnehmer, der auf den Preis drückt, dann ist das natürlich eine sehr brisante Situation. Aber erst nochmal zu Joybuy insgesamt. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Konzept durchsetzt, immer noch für begrenzt. Also ich würde immer noch sagen, dass das 20-30% Wahrscheinlichkeit sind, dass man das hier in den Markt schafft. Es hängt viel davon ab, wie die Kombination mit dem stationären Geschäft, wie die Konzepte hier aussehen. Aber als reiner Online-Shop, ganz ehrlich, auch als Kunde, wie will man Amazon mit dieser Infrastruktur, vor allem jetzt auch in der Versandlogistik und dem Konzept, immer den günstigsten Preis, den höchsten Kundenservice zu haben, wie will man da Argumente haben, warum Kunden nicht mehr bei Amazon bestellen sollen, sondern bei Joybuy? Das wird schwer. Und in dem gleichen Feld sind ja so Gesamtsortiment oder Vollsortimenter wie Otto und Galaxus vergleichbar. Und wenn ich mir die so angucke, da weiß ich ehrlich gesagt auch nie. Also Otto hat nach offiziellen Zahlen, macht Otto 7,5 Milliarden Euro Umsatz. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich das höre, schon seit 10 Jahren, durch wen bitte? Also wer kauft bei Otto? Und dann lese ich dann weiter, dass da 12 Millionen aktive Kunden sind. 12 Millionen aktive Kunden, das ist ja jeder zweite Haushalt. Und dann, wenn man das mal runterrechnet, sind das 625 Euro Umsatz pro diesem Kunden. Und ehrlich gesagt, ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen. Vielleicht kann mir mal jemand helfen, woran das liegt, wo diese Kunden herkommen. Und wer da kauft, weil ich höre nie jemanden sagen, ey, guck mal hier, ich habe bei Otto was gekauft, habe ich bei Otto bekommen, versus dass der Amazon-Bote, also einfach mal im Vergleich, auch was wir für Pakete aus der Nachbarschaft bei uns liegen, auch von älteren Menschen. Da steht überall Amazon drauf. Das ist also ganz selten, dass da mal was von Otto ist. Das ist, würde ich jetzt sagen, ist nicht häufiger als von Zalando oder so. Also helft mir mal. Ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, wie das zustande kommt. Fehlt mir die Fantasie. Aber es gibt ja Käufergruppen, die man nicht so auf dem Schirm hat. So ein QVC, auch wenn es jetzt wirtschaftlich gerade schwer ist, aufgrund der Lage in den USA, macht auch 1 Milliarde Umsatz in Deutschland. Also vielleicht übersehe ich da was oder unterschätze eine Käuferschicht. Aber jetzt geht es erstmal um Joybuy und die Chancen. Also ich glaube, dass Joybuy sich jetzt erstmal um neue Käuferschichten prügeln muss, zusammen mit Galaxus und Otto. Vielleicht, das habe ich mir auch gedacht, sind viele Kunden bei Otto, die eigentlich bei Amazon bestellen würden oder wird das aber nicht tun, weil sie Amazon nicht mögen. Aus Amazon-Protest oder so. Oder das deutsche Unternehmen unterstützen wollen. Und da würde ich jetzt mal sagen, wenn dem so ist, dann werden die auch nicht bei Joybuy kaufen. Das heißt, lassen wir uns mal überraschen. Aber hier geht es jetzt erstmal um ein anderes Problem. Unabhängig davon, wie erfolgreich das Konzept sein wird, ist es so, dass Joybuy jetzt erstmal Probleme macht, weil die Online-Streetpreise durch den Mechanismus, den ich eben beschrieben habe, nach unten gedrückt werden. Und das ist natürlich erstmal eine sehr unangenehme Situation. Und ja, man hat schon genügend Stress durch Amazons Profitabilität. Also was machen wir jetzt damit? Und zur Einordnung, erstmal würde ich erstmal ruhig durchatmen und mir klar machen, also wenn du dich nervös fühlst damit, würde ich mir erstmal klar machen, in dem allerersten Schritt, das Problem haben alle. Joybuy kauft nicht nur eure Produkte oder verkauft nicht nur eure Produkte, sondern das Problem haben alle. Und ich möchte viel weniger gerne jetzt in den Schuhen des Handels stehen, wie immer. Das Problem ist für den Handel viel größer. Und dass jetzt Stress von Einkäufern gemacht wird, ist auch ganz normal, weil im Handel wird man natürlich nervös, wenn da so jemand mit so einer Kapitaldecke, der sich das auch erlauben kann, langfristig, mit Preisen, wo er keine positiven Deckungsbeiträge erzielen muss, wirklich lange auch durchhalten kann, sehr aggressiv im Markt zu stehen. Das ist ein Problem für den kompletten Handel, für alle, die jetzt im Moment da möglicherweise noch mehr an den Rand gedrängt werden, wenn da ein zweiter Player sich aufbegehrt, so ähnlich wie Amazon nochmal was wegzunehmen. Und als Hersteller kann man nur sagen, das ist jetzt eine Situation, die insofern Chancen bietet, als dass man sich klar machen kann, je besser und zeitgemäßer die Preisstrategie, also welche Unternehmen werden jetzt profitieren von der Situation? Definitiv die, die eine bessere und zeitgemäßere Preisstrategie haben. Denn in den Verhandlungen mit Einkäufern ist es doch immer so, dass Einkäufer immer das Gefühl haben, sie kommen zu kurz. Ich weiß nicht, wenn du mal im Einkauf warst oder wenn du Leute im Einkauf kennst, das ist ja ein blödes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, dein Wettbewerber hat einen besseren Preis als du und dann fängst du an zu kämpfen, zu betteln, zu hauen und zu stechen. Und je klarer die Marke machen kann, nein, das hier ist der Preis, den alle haben, desto eher ist kurioserweise auch dein Einkäufer zufrieden. Das heißt, viele Vertriebler machen dann den Fehler, zu versuchen, die Einkäufer zu befriedigen, indem sie ihnen niedrigere Preise hingeben. Aber eigentlich braucht der Einkäufer nur eine Gewissheit, dass alle zum gleichen Preis einkaufen. Das macht es ja viel einfacher. Du kennst das vielleicht in der Situation Amazon Seller Account. Gleiche Regeln für alle. Wie viel einfacher, wie stressbefreit ist das und wie fair ist das auch, dann in Handel zu gehen? Also am Ende des Tages ist das was eigentlich alle wollen, klare Preise. Und Was hilft dir jetzt dabei, dahin zu kommen? Natürlich, oder was hilft einem Hersteller, dahin zu kommen? Das ist erstmal eine starke Marke. Eine starke Marke, um auch aus alten Preisstrukturen sich überhaupt befreien zu können. Weil wenn die Marke nicht begehrt ist bei Endkunden, dann ist sie austauschbar und dann wird es schwierig. Und das ist der zweite Punkt. Also einmal eine starke Marke, das heißt Brandmarketing, ist ein wichtiges, in diesen Zeiten ist es wichtig, die Marke zu stärken und Trust zu geben. Und das, der zweite wichtige Bereich ist die Produktentwicklung. Also ein Entgegenwirken, in dem Fall, der Kommoditisierung. Das heißt, der Austauschbarmachung der Produkte, was bei vielen Unternehmen ist dieser Grad der Kommoditisierung schon total weit fortgeschritten. Und das ist das nächste Problem. Also wenn Produkte immer einfacher gemacht werden, weil sie günstiger gemacht werden, dann wird es ja viel, da werden sie auch austauschbarer, dann wird es viel einfacher, dass jemand anderes kommt und das noch günstiger und noch effizienter aus einem anderen Land dann macht. Also je weniger Wertschöpfung und auch, ich sag mal, Kreativität in der Entwicklung der Produkte steht, je weniger Einzigartigkeit da drin steckt, desto schwieriger wird es in diesen Situationen jetzt. Und verrückterweise strömen viele Unternehmen exakt in die andere Richtung und sagen, jetzt müssen wir kosteneffizienter werden, jetzt müssen wir hier sparen, da sparen, da sparen und müssen noch mehr werden, wie die Chinesen, wie die Amerikaner, noch mehr Effizienz, noch größere Mengen von gleicheren Produkten. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Das ist eine Sackgasse. Aber wie dem auch sei, du wirst wahrscheinlich, wenn du Hörer an dem Podcast hier bist, sagen, ja, toll, schön, was du erzählst. Kann ich mir ja vorstellen, aber das ist überhaupt nicht mein Einflussbereich in meinem Unternehmen. Und dazu will ich dir sagen, ist es doch. Denn wenn du das siehst, in dem Moment, wo man eine Sache bewusst wird, fängt man an, Verantwortung zu tragen. Und das ist dann deine Verantwortung, wenn du diese Dinge erkennen kannst, die weiter zu transportieren in deinem Unternehmen, an die nächste Stelle oder an die höchste Stelle, um für diese, vor diesen Gefahren und auch für diese Chancen, vor den Gefahren zu werben und für die zu warnen und für die Chancen zu werben. Das ist deine Aufgabe, Influencer im eigenen Unternehmen dann zu sein. Natürlich ist es nicht dein Verantwortungsbereich, aber du kennst wahrscheinlich die Verantwortlichen und du kannst auf die Einfluss nehmen, indem du die Dinge, die du siehst, verkaufst im Sinne des Unternehmens. Das dazu auf der langen und großen Welle. Ja, es gibt keine leichte Antwort. Es gibt kein leichtes die Situation wird nicht leicht, das kann ich dir ja leider, wenn du es erwartet hast, das kann ich dir leider hier nicht sagen. Denn es ist eine sehr volatil dynamische Marktsituation. Und je nachdem, wie sich Joybuy weiter verhält, wird das nicht weniger. Dazu sind die meisten, du wirst auch in der letzten Jahresverhandlung mit Amazon gemerkt haben, dass in den letzten Jahren das Thema Profitabilität immer wichtiger wird und dass die Vendor Manager immer kürzer angebunden sind und einfach nur noch Profitabilität brauchen und viel, es wird auch jetzt viel einfacher ausgecrappt. Es geht nicht mehr um Breite des Sortiments, sondern bei Amazon geht es verstärkt um Profitabilität und das in der Zeit jetzt. Na klar, das ist herausfordernd, aber die, die stabil da drin stehen, werden auch noch stabiler da rausgehen aus diesen Situationen. So, aber in der Rolle des Herstellers zu stehen, das will ich mir auch mal, würde ich mir auf jeden Fall nochmal bewusst machen, das ist so viel besser. Denn ihr produziert die Produkte. Dein Unternehmen produziert Produkte. Deinem Unternehmen kann es im Grunde egal sein, ob das von Joybuy, von Amazon oder sonst wem zum Endkunden gebracht wird. Weil du hast Produkte für Endkunden, das musst du dir immer klar machen. Und vor dir ist eine Handelslandschaft, die das dann transportiert, die diese Kundenzugänge bietet. Und wenn die sich darum prügeln, die Kundenzugänge zu haben, dann ist es erstmal nicht das Problem des Herstellers. Im Gegenteil, es gibt ja Chancen auch für Hersteller, D2C über Social-Media-Kanäle und dann Webshop, transaktionale Systeme direkt zu präsentieren und mehr oder weniger fast unmittelbar über Marktplätze wie Amazon oder wahrscheinlich über kommende Handelspartner wie Joybuy. Also riesige Chancen. Dann nochmal ganz konkret die Frage, falls du Joybuy nicht belieferst, aber die Ware schon bei Joybuy ist, aus welcher Quelle auch immer, es gibt ja da Kooperationen und Käufe oder Geschäftsanteile zusammen mit Mediamarkt Saturn zum Beispiel. Ich weiß da nicht viel drüber, aber die Mutmaßung ist natürlich, dass man über Mediamarkt Saturn Zugang zu guten Konditionen einmal um die Ecke bekommt. Das gleiche vielleicht über Leckerland Rewe. Und ich war schon mal in einem Projekt, das ist über 10 Jahre her, wo ein amerikanischer Baumarkt in den deutschen Markt eintreten wollte. Und aus der Geschichte kann ich auch sagen, wenn da eine Kapitaldecke ist und so wie jetzt hier, dann spielt die Profitabilität nicht die erste Rolle. Und um die Produkte zu bekommen, da ist so ein Player auch angewiesen, einfach mit Großhändlern zusammenzuarbeiten. Deshalb gilt das auch gerade bei Herstellern, darauf zu achten, was sind die Quellen, wenn denn so ein Joybuy größer wird, was sind die Quellen und stärke nicht die Strukturen, die unter Umständen langfristig schädlich sind. Insbesondere neue intermediäre Großhändler, die es eigentlich nicht braucht, die eigentlich keine Wertschöpfung haben. Und deshalb die Empfehlung, tritt so schnell und so früh wie möglich in direkte Geschäftsbeziehungen mit Joybuy, um für den Fall, dass Joybuy groß wird, nicht irgendwelche Zwischenhändler groß zu machen oder zu kultivieren, sondern tritt direkt. Also jedes Unternehmen sollte direkt mit Joybuy in Kontakt treten, will ich nur empfehlen. Und also sorgt dafür, dass eine direkte Geschäftsbeziehung besteht und das so früh wie möglich. Das ist die klare Empfehlung zum Thema Joybuy. Okay, so, wieder 16 Minuten. Ich dachte, das wird eine Folge unter 10 Minuten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe noch eine wichtige Nachricht. Save the date. Am 11. und 12. November werde ich gemeinsam mit einigen anderen Marken und in der E-Commerce-Branche bekannten Persönlichkeiten eine Veranstaltung initiieren, die heißt Vendor-Strategietage. Eine Veranstaltung über 2 Tage, wo es darum geht, dass sich Marken untereinander vernetzen, ohne Dienstleister, nur Marken untereinander, in der dann 2 Tage Raum ist, um seine eigene Strategie zu entwickeln, weil die meisten der Markenherstellern wissen schon eigentlich, was zu tun ist. Ihnen fehlt nur noch der Schliff, der Raum, einmal das zu priorisieren, damit dann die eigene Strategie Kraft entfalten kann. Die meisten brauchen keine Beratung von außen, sondern eigentlich nur eine Klarheit, vielleicht ein kleines Sparring mit Gleichgesinnten, um das Ganze zu fixieren, um die Prioritäten klar zu haben und um dann im nächsten Jahr diese Maßnahmen, die man sich dann priorisiert hat, mit voller Kraft auszurollen. Und dafür will ich einen Raum geben. Der soll mit einer Mischung aus Spaß, Arbeit und Wissensvermittlung kombiniert sein. Keine großen Vorträge, sondern wirklich Fokus auf Vernetzung und auf das Erarbeiten, auf Troubleshooting. Wir werden Troubleshooting-Tische haben, sodass du deine alle Probleme, alle Fragen, die du im Alltag hast, da stellen kannst. Und am Ende aber sollst du mit deiner Strategie rausgehen können. Das Ganze geht 2 Tage und das 2-Tages-Ticket wird 1.699 Euro kosten. Und jetzt, da ich es noch nicht geschafft habe, eine Homepage an den Start zu bringen, die ansehnlich ist, habe ich hier die einmalige Gelegenheit, dieses 2-Tages-Ticket, was in der Early-Bird-Phase 1.199 Euro kosten wird, für 699 Euro. Du hast die Gelegenheit, das jetzt bis Ende Juni, wenn du dich bis Ende Juni committest und dich direkt bei mir meldest, via LinkedIn, das ist der einfachste Weg, dann kannst du an dem Kongress für 699 Euro an beiden Tagen teilnehmen. Empfiehlt es auch gerne weiter. Also bis zum 30. Juni, ich will es einfach mal versuchen hier auf dem Weg Podcast, 699 Euro, komm direkt via LinkedIn auf mich zu und du bekommst das Ticket, bekommst eine Rechnung, bekommst das Ticket und kannst teilnehmen. Das Ganze ist ohne Risiko. Natürlich, falls aus irgendwelchen Gründen das nicht stattfindet, wird das natürlich erstattet. Und ich bin mal gespannt, wie die Resonanz ist. Und dann wünsche ich dir dann jetzt bis zur nächsten Woche maximale Wirksamkeit und deinem Unternehmen viel Erfolg. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge.